Was könnten wir anders machen? Zum Beispiel, um die Ausplünderung unseres Planeten zu beenden oder zumindest etwas vorsichtiger mit unseren Ressourcen umzugehen und gleichzeitig trotzdem nicht ganz und komplett auf unseren materiellen Wohlstand zu verzichten. Geht das? Kann man das vereinen? Nico Pechberg hat es immer wieder beschäftigt. Er ist Umweltökonom, Wachstumskritiker, Nachhaltigkeitsforscher, Autor eines Buches mit dem schönen Titel Befreiung vom Überfluss auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie. Mit ihm wollen wir drüber reden. Schönen guten Tag, Herr Pech.
Hallo.
Also, nehmen wir mal das Leben auf Pump mit Schulden. Reden wir erstmal über den Staat und wie er an sein Geld kommt. Also wir haben ja erlebt, angesichts der Haushaltskrise, die Schuldenbremse für letztes Jahr ist ausgesetzt worden. In diesem Jahr könnte es eventuell wieder passieren, auch je nach Weltlage. Da sagt ja die Bundesregierung, naja, wenn es mehr Kosten für die Unterstützung der Ukraine zum Beispiel geben sollte, dann müsste die Schuldenbremse vielleicht dann doch wieder ausgesetzt werden. Was sagt uns das, was wir gerade erleben, das öffentliche Haushalten, über die Art und Weise des Wirtschaftens in Deutschland?
Ich denke mal, dass wir in der Politik und vor allem in den finanzpolitischen Entscheidungen während der letzten Jahrzehnte einen doch recht krassen Kulturwandel verzeichnet haben. Man kann sagen, dass die Politik herabgesunken ist auf das dumpfe Niveau des Geschenkeverteilens. Die Opposition oder auch die regierenden Koalitionsparteien wetteifern regelrecht darin, die Menschen zu beschenken, um damit eben die Wählergunst zu erlangen. Und Schulden machen spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Das hat damit zu tun, dass natürlich diejenigen, die heute regieren, einen sehr kurzen Planungshorizont haben, weil wir wählen eben alle 4 Jahre neu. Und das bedeutet, dass die langfristigen Folgen des Schuldenmachens überhaupt nicht einkalkuliert werden. Die müssen dann andere auslöffeln. Wir könnten eigentlich auch sagen, dass die Schuldenpolitik, also dieses willkürliche Geschenkeverteilen, eine Art doppelte Konkursverschleppung ist. Auf der einen Seite ist es so, dass diese Schulden von nachfolgenden Generationen zu tilgen sind, die dann möglicherweise Einschränkungen ökonomischer und sozialer Art hinzunehmen haben. Und zum Zweiten ist es so, dass das nach vorherrschender Logik probate Mittel zur Schuldentilgung natürlich weiterhin in Wirtschaftswachstum besteht. Das heißt, dass dann zukünftige Generationen auch die ökologischen Folgen tragen müssen, nämlich dafür über Wirtschaftswachstum jene Schulden zu tilgen, die heute die Basis für unseren Wohlstand sind.
Aber gleichzeitig sagt ja die Bundesregierung, das sind ja auch alles Investitionen in eine grüne Zukunft, in grünes Wirtschaften, in eine Klimatransformation, um die Wirtschaft eben tatsächlich, ja, irgendwann, es gibt ja dieses Fernziel, klimaneutral zu machen, also wenn man so will, auch in zukünftige Generationen zu investieren. Da scheint man offenbar an Schulden nicht, um sie nicht drum herum zu kommen, wenn man investiert als Staat, oder?
Wir haben über ein halbes Jahrhundert hinweg investiert, bis der Arzt kommt. Und zwar in allen modernen Industrie- und Konsumgesellschaften. Da frage ich mich als Ökonom gerade, wie kann es sein, dass wir ausgerechnet jetzt noch mehr Investitionen brauchen? In was wollen wir denn noch alles investieren? Zunächst mal fällt ja auch auf, dass die meisten Investitionen keineswegs in ökologische Bahnen gelenkt werden. Im Moment reden wir über die Aufrüstung der Bundesrepublik Deutschland. Wir reden über den Wohnungsbau. Wir reden vor allem über die Bildungspolitik und wir reden über die Digitalisierung und sonstige technologische Spielchen, die man über Jahrtausende hinweg nicht gebraucht hat und die auf einmal, ja, wer definiert das eigentlich, auf einmal unersetzlich sein sollen.
Weil sich die Lage verändert hat, die Weltlage verändert hat, zum Beispiel die sicherheitspolitische Lage, man kann auf die USA vielleicht nicht mehr vertrauen, die NATO spielt auch zum Teil vielleicht nicht die Rolle, die man unbedingt braucht, also muss Deutschland sich schützen, gegenüber Russland zum Beispiel.
Naja, die Ukraine-Misere ist natürlich wirklich ein komplexes Problem und über das expansive Handeln der NATO während der letzten Jahrzehnte muss dann schon auch noch gesprochen werden. Das hat eben auch viel Geld gekostet und jetzt zu meinen, man könne alle militärischen oder Sicherheitsprobleme nur über hochinvestive Aufrüstungsmaßnahmen bearbeiten, statt mal über Verhandlungen nachzudenken, das ist auch ein Thema, über das wir jetzt nicht reden müssen. Ich bin schließlich Nachhaltigkeitsforscher und kein Militärexperte. Aber reden wir doch mal über die angeblichen Investitionen in eine grüne Zukunft. Was wir momentan erleben, ist ein Klimaschutz, den man gleichsetzen könnte mit einem technologischen Absolutismus. Jede Art von Klimaschutz wird dargestellt als etwas Kostenträchtiges. Ich behaupte, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Bisherige, hochteure Und investive Klimaschutzmaßnahmen haben so gut wie nichts gebracht, außer dass wir unsere Landschaften zerstören. Ein echter Klimaschutz, der mehr ist als einfach nur technologische Symbolik, der würde nicht nur nichts kosten, sondern der würde sogar sehr, sehr viel Geld sparen. Wenn wir uns nur mal angucken, wie viel Subventionen immer noch in die fossilen Bereiche fließen. Genau. Denken wir also etwa an das Flugbenzin oder denken wir auch an Gas, denken wir an viele andere Bereiche, in denen Kohle, Gas und Rohöl immer noch verbraucht wird, dann kann man sagen, dass der Staat geradezu viel Geld sparen würde, wenn er diese Subventionen unterließe. Weiterhin kann man sagen, dass in der Verkehrspolitik, in der Wohnungspolitik, ja sogar in der Digitalisierung viel Geld gespart würde, indem wir nicht weiter in energieverbrauchende Prozesse investieren. Wissen Sie, um das mal auf das persönliche oder auch individuelle Leben runterzubrechen, also das klimafreundlichste Auto, das es gibt, ist auch das billigste, nämlich gar kein Auto. Das klimafreundlichste Haus, das es gibt, ist auch das billigste, nämlich gar kein Haus zu bauen. Und das klimafreundlichste Fleisch kostet auch nichts, nämlich gar kein Fleisch zu kaufen und so weiter. Wir machen uns etwas vor, wenn wir meinen, dass Umweltschutz, insbesondere Klimaschutz, immer Geld kosten muss. Das genaue Gegenteil kann der Fall sein.
Das hieße aber erst einmal Verzicht, wie ich das so höre. Also das ist ja auch etwas, was, glaube ich, vielen Leuten sehr schwerfallen würde. Auf dem einen, sag ich mal, was das Persönliche angeht, dass man auf viele Dinge nicht verzichten will und vielleicht auch kann. Also ich würde mich damit durchaus einschließen. Das betrifft, glaube ich, jeden von uns. Und auf der anderen Seite fragt man sich, gut, wenn Sie das alles zurückfahren wollen, woher kommt dann unser materieller Wohlstand? Woher kommt das nötige Wachstum, um zum Beispiel neue Arbeitsplätze zu schaffen, um sich weiterzuentwickeln, auch wirtschaftlich?
Woher kommt denn jetzt unser materieller Wohlstand? Ausschließlich aus Plünderung. Und die Plünderung auszusetzen, hieße doch, die Lebensqualität zu steigern, weniger Zukunftsängste zu haben, ja überhaupt noch eine Zukunft vor Augen visualisieren zu können. Also um Verzicht geht es dann nicht, wenn wir auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie die Wohlstandsspitzen kappen, weil ich mich frage, wie ein Mensch auf etwas verzichten kann, was ihm oder ihr auf Basis plünderungsfreier Arbeit niemals zugestanden haben kann. Der materielle Wohlstand.
Plünderung der Natur, meinen Sie?
Plünderung der Natur. Natürlich auch die Plünderung der Arbeitskräfte in jenen Erdteilen, dort, wo die Sweatshops sind, dort, wo also die Arbeitsstationen angesiedelt sind, die also jene immer noch körperlich anstrengende Arbeit verrichten, die notwendig ist, damit wir Smartphones, Autos und andere Dinge auskosten können. Aber nochmal zurück zu der Logik der Plünderung. Es geht natürlich in erster Linie, wenn ich hier von Plünderung rede, schon auch um die ökologische Plünderung. Aber es gibt auch eine merkwürdige Plünderung ganz anderer Art. Wenn wir mal die Beschaffenheit eines menschlichen Körpers aus der physikalischen Perspektive betrachten, dann stellen wir fest, dass das, was ein menschlicher Körper an Arbeit verrichten kann, um materielle Dinge zu erschaffen, sich seit den letzten 5000 Jahren überhaupt nicht verändert hat. Gleichzeitig hat sich aber der materielle Wohlstand, der also pro Menschenleben ausgekostet wird, der hat sich regelrecht potenziert. Woher kommt diese Differenz? Die hat nichts zu tun mit menschlicher Schaffenskraft, sondern nur damit zu tun, dass Menschen immer neue Maschinen erfinden,
die aber effektiv
sie dann einsetzen können,
die sehr effektiv sind, die den Menschen ja auch entlasten.
In der Plünderung. In der Plünderung. Es gibt keine Maschine auf diesem Planeten. Das sagen uns die thermodynamischen und auch die sonstigen physikalischen Gesetze, die ohne Plünderung in der Lage sind, aus Materie Güter oder Dienstleistungen zu erschaffen. Das müssen wir uns klar machen. Wir würden also, wenn wir den Wohlstand reduzieren, um überhaupt wieder überlebensfähig zu werden, nicht verzichten, sondern eine Beute zurückgeben. Und natürlich würden wir niemals einen Kompromiss finden, dergestalt, dass wir zurückmarschieren in die Höhlen oder auf die Bäume, also in die Steinzeit, sondern wir brauchen ein mittleres Maß des Wohlstandes.
Aber wie genau sieht das dann aus? Also was für eine Art von Wirtschaften schwebt Ihnen vor, sodass wir trotzdem noch glücklich bleiben?
Zunächst mal müssen wir uns ein bisschen tatsächlich mit Glück und Lebensqualität oder besser zu sagen wäre es mit Lebenszufriedenheit beschäftigen. Was wir ja feststellen, keineswegs nur in der Nachhaltigkeitsforschung, auch in der Psychologie, in der Kultursoziologie und in den Geisteswissenschaften ist, dass seit Jahrzehnten ausgerechnet dort, wo der größte Wohlstand grassiert, die Lebensqualität, also Lebenszufriedenheit, nicht nur nicht mehr zugenommen hat, sondern tatsächlich schon im Sinkflug ist. Wir sind so gestresst, wir sind so reizüberflutet, wir sind so überfordert damit, all die käuflichen Reize zu verarbeiten, die wir uns inzwischen leisten können, dass es einfach gar nicht nur um die ökologische Entlastung geht, wenn wir eine Reduktionsstrategie anpeilen, sondern dass es auch darum geht, den Menschen und seine Psyche so zu entlasten, dass wir wieder den Überblick über unser Leben haben, dass wir wieder hinreichend stressfrei und entschleunigt überhaupt in der Lage sind, auch Konsumgüter auszukosten. Ich selber habe mir die Mühe gemacht, eine neue Konsumtheorie zu entwickeln, die ich überall jeden Tag in Echtzeit bestätigt finde, nämlich, dass das wahre Glück im Konsumieren darin besteht, sich auf das Quantum an Güter zu beschränken, das angesichts der Zeitnot, unter der wir leiden, auch wirklich entspannt und stressfrei ausgekostet werden kann. Das heißt, wir können zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir können durch das Kappen der Wohlstandsspitzen sogar eine höhere Lebensqualität haben, indem wir uns viel, viel zeitintensiver dem dann verbliebenen Konsum widmen. Das ist das eine. Das andere ist, natürlich werden wir dann die Wirtschaft zurückbauen müssen und haben dann zwei soziale Probleme vor uns, die zu lösen sind. Erstens natürlich eine sozial gerechte Verteilung des Einkommens. Und da ist die Arbeitszeitverteilung wichtig. Würden wir uns eine 20-Stunden-Woche vorstellen, dann ergäbe sich als Resultat, dass die Wirtschaft sehr viel kleiner sein kann, ohne dass wir Arbeitslosigkeit haben. Zugegebenermaßen ist dann das durchschnittliche reale Einkommen der Menschen geringer. Aber wenn wir dann einige elegante Tricks anwenden, um auch mit weniger Geld sehr gut versorgt zu sein, dann haben wir viel erreicht, nämlich nicht nur eine Entlastung der Ökosphäre, sondern auch eine Entlastung unseres Portemonnaies und vor allem eine viel stressfreiere und auch eine viel, viel von Erfolgserlebnissen geprägte Daseinsform.
Da geht schon das Problem dabei los, dass man ja, wenn man vor allem in Großstädten nach einer Wohnung sucht und mit etwas Glück eine findet, dass man da ja bis zu einem Drittel, manche sogar die Hälfte ihres Einkommens allein für das Wohnen aufwenden. Damit geht es ja schon los. Dieses Geld muss ja irgendwie erwirtschaftet werden von dem jeweiligen Haushalt oder von der jeweiligen Person. Damit ist ja schon mal ein Großteil, sag ich mal, an der Erwerbsarbeit, die man da vollbringt, durchaus auch schon mal, ja, weggenommen. Einfach nur fürs Wohnen. Damit geht's ja schon los, oder? Mit solchen Fragen.
Wissen Sie, weder in der UNO-Menschenrechtscharta noch im deutschen Grundgesetz steht, dass es ein Menschenrecht darauf gibt, in Berlin-Mitte zu leben. Also viele Städte oder Kleinstädte bluten aus, weil jeder Mensch meint, er oder sie müsse unbedingt in einer Metropole leben. Warum eigentlich? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass der Wohnraum pro Kopf in der Bundesrepublik Deutschland seit Mitte der 50er Jahre sich inzwischen mehr als verdreifacht hat, während Mitte der 50er Jahre die Menschen im Durchschnitt in Deutschland mit 15 Quadratmeter Wohnfläche auskamen und dass das ein bisschen knapp und eng war, das kann man zugeben. Aber während damals eben der Wohnraum sehr knapp bemessen war, beläuft er sich jetzt auf 50 Quadratmeter. Pflegefälle, Säuglinge und Gefängnisinsassen sind damit inbegriffen. Wir sollten also etwas ehrlicher sein, wenn wir über Wohnraummangel in den Großstädten reden. Fakt ist, dass alle Großstädte Europas in den letzten Jahrzehnten nur expandiert sind im Hinblick auf das Schaffen von Wohnraum. Und was auch Fakt ist, ist, dass die Demografie sich nicht so stark verändert hat, als dass man sagen könnte, dass dies der Grund dafür ist, dass die Menschen meinen, in den Städten immer mehr Wohnraum haben zu müssen. Das ist das eine. Das andere ist, wenn wir uns anschauen, wie sich die Ausgaben der Menschen in Deutschland verteilen, dann stellen wir schon fest, dass sehr, sehr viel auf Konsum, Mobilität, Techniknutzung, Luxus und viele Dienstleistungen entfallen. Wir haben also schon sehr viele Einsparpotenziale. Trotzdem wäre auch nichts dagegen einzuwenden, dass der Gesetzgeber Sorge dafür trägt, dass eben vor allem die großen und marktmächtig gewordenen Wohnungskonzerne in ihren Ansprüchen beschnitten werden. Auch darüber kann man natürlich reden.
Ja, das mag alles zum Schluss unseres Gesprächs durchaus dem einen oder anderen einleuchten, was Sie da sagen. Es sind natürlich eine sehr grundsätzliche Kritik auch an der Art unseres Wirtschaftens, letztlich auch vielleicht an der Art unserer Gesellschaftsordnung, unseres Gesellschaftssystems. Nun wollen Sie ja vermutlich nicht ein Leben lang Utopist bleiben. Also wie können Sie denn versuchen, diesen Aufruf zum Verzicht oder diesem Aufruf zu einer völligen Umwälzung der Verhältnisse tatsächlich positiv und süß zu verkaufen?
Erstmal, ich rufe nicht auf und ich appelliere nicht, sondern ich ziehe einfach nur Konsequenzen aus folgender Beobachtung. Alle bisherigen Versuche, über technologischen Fortschritt das ökologische Problem zu lösen, sind nicht etwa nur gescheitert und waren schon immer nur zum Scheitern verurteilt, sondern sie sind inzwischen kontraproduktiv geworden. Wir haben inzwischen eine neue Welle der ökologischen Zerstörung, die nichts anderes ist als eine Konsequenz fehlgeleiteter grüner Wachstumsträume, beruhend eben auf Elektromobilität, erneuerbaren Energieträgern und vielen anderen Innovationen auch. Womit ich nicht gesagt haben will, dass diese Innovationen falsch oder unnütz sind. Sie können nur das Wachstumsproblem nicht lösen. Aber wenn diese These stimmt, dann folgt daraus nicht einfach nur aus ethischen Erwägungen, sondern fast nach Adam Riese, ja, dass nur eine Reduktion unserer Ansprüche noch dazu führen kann, dass wir die ökologische Überlebensfähigkeit der menschlichen Zivilisation wiedererlangen. Das ist kein Appell, sondern das ist erstmal ein Faktum. Das ist das eine. Das andere ist, wir werden so oder so erleben, dass die nächsten Krisen, von denen wir heimgesucht werden, während wir hier reden, also treten die Flüsse übers Ufer und wir wissen genau, was der Grund dafür ist, ja. Und die Hitzetoten, die wir schon im Mai in Spanien zu beklagen hatten, sind sozusagen das entgegengerichtete Extrem, hat aber dieselbe Ursache. Wir werden immer mehr solcher Extreme erleben und wir werden irgendwann diese Situation gar nicht mehr anders meistern können, als unsere Ansprüche zu senken. Denn irgendwann wird es nicht mehr nur ein gesundheitliches oder ein logistisches oder Infrastrukturproblem sein, wie jetzt, dass dann Bahnen ausfallen oder Leute evakuiert werden müssen, sondern die Landwirtschaft wird nicht mehr funktionieren. Die Güterproduktion wird möglicherweise nicht mehr funktionieren, weil immer mehr Liefer- und Transportketten zusammenbrechen. Mhm. Dann fallen wir auf einen Boden der Realität, der uns nicht mehr die Wahl lässt, ob wir das denn noch toll fänden, eine Postwachstumsökonomie umzusetzen oder ob wir nicht einfach so weiterwirtschaften wollen. Wissen Sie, wenn wir von Utopien reden, was Sie ja gerade taten, was auch gerechtfertigt ist, würde ich sagen, diejenigen, die jetzt nicht der Meinung sind, dass wir unsere Ansprüche reduzieren, das sind die wahren Utopisten und die verschwenden ihre Zeit mit einer ziemlich dummen Utopie. Denn die Inhalte einer Wirtschaft ohne Wachstum, wie ich sie ein ums andere Mal versucht habe zu vermitteln, sind ja nicht neu und utopisch, sondern sie sind teilweise eine Rückkehr zu Praktiken, die wir über Jahrzehnte lang beherrscht haben, die Teil unserer Erziehungsmaximen und auch teilweise in unserer Bildungspolitik verankert waren, nämlich junge Menschen zu mehr sozusagen zu befähigen, als nur ein Smartphone zu bedienen.
Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit in dieses neue Jahr 2024. Nico Pech, Umweltökonom, Nachhaltigkeitsforscher von der Uni Siegen. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen, in welcher Form auch immer, noch ein gutes neues Jahr.
Ich danke Ihnen auch.